Wie ihr wisst, liebe Geschwister, am letzten Sonntag haben wir den Sonntag Kantate gefeiert, Aufforderung zum Singen, und wir wurden erinnert an ein altes, vergessenes Lied. Der heutige Sonntag heißt Rogate, fordert uns auf zum Beten, und was liegt näher, einfach mal ein altes Gebet zur Hand zu nehmen, ein Gebet mit großer Wirkung. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich euch ein anderes Gebet vorlesen, das in der Bergischen Volkszeitung 1864 abgedruckt wurde, stammte von einem Pfarrer. Er betete damals: Lieber Gott und Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lass die Grenzen überflüssig werden. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Schenke uns und unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Beamte, die wohltätig, aber nicht wohltätig sind. Und lass die, die rechtschaffen sind, auch recht schaffen. Sorge doch dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber wenn du es willst, noch nicht gleich. Denn heute wollen wir noch fröhlich leben und dein Evangelium verkündigen und viele rufen, damit dein Haus voll werde. Amen. Ein Gebet, recht schön formuliert, das kann nicht jeder. Aber es gibt auch andere Gebete, Gebete, die aus der Not entstanden sind, die halt nicht so formuliert sind, aber die genauso ihre Wirkung haben. Und es heißt ein Sprichwort: Not lehrt beten. Und es ist in der Tat so, dass Menschen in bedrohlichen Situationen das Gebet eher entdecken als Menschen, denen es gut geht. Eine solche bedrohliche Situation könnte folgende sein: Jetzt habe ich aber genug. Bei dir ist ja Hopfen und Malz verloren, sagte der Vater und wandte sich von seinem Sohn ab. Dabei wollte der Vater eigentlich seinem Sohn nur etwas Wichtiges beibringen, aber der kapiert es eigentlich nicht. Es ist, als ob man gegen eine Wand reden würde. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Kennt ihr diesen Spruch? Habt ihr ihn vielleicht schon mal selbst gehört? Er sagt doch, dass derjenige, der das ausspricht, mir nicht mehr helfen will, mir etwas verweigert. So verständlich das für denjenigen ist, aber für denjenigen, der das hört, ist das recht trostlos. Ich kann von meinem Gegenüber keine Hilfe mehr erwarten. Ich möchte euch von einer Geschichte erzählen, in der es ähnlich war, in der jemand die Nase gestrichen voll hatte von den Leuten, denen er eigentlich helfen wollte. Es ist eine alte Geschichte, aber vielleicht entdeckt sich der eine oder andere darin wieder. Sie steht im zweiten Buch Mose, im 32. Kapitel, wer mitlesen möchte. Ich beginne aber mit dem letzten Vers aus dem 31. Kapitel. Und als der Herr zu Mose zu Ende geredet hatte, auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron, und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist es Herrnfest, Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Diese Geschichte macht mir Angst. Sie macht mir Angst, diesem zornigen Gott in die Hände zu fallen. Dabei könnte ich es mir doch eigentlich leicht machen und könnte sagen, es betrifft mich ja eigentlich gar nicht. Ich war doch damals gar nicht mit dabei. Was war passiert? Was machte den Gott des Volkes Israel so zornig, dass er es am liebsten vernichten wollte? Gott nennt selbst den Grund. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen und es als ihren Gott angebetet. Mit anderen Worten, sie haben sich von Gott abgewendet. Selbst schuld, möchte man sagen. Ihr habt so viel Tolles mit Gott erlebt in den letzten Wochen. Die Befreiung aus Ägypten, Durchzug durchs Schilfmeer, die Rettung und dann noch die Begegnung am Fuße des Berges Sinai, als Gott direkt zu ihnen sprach. Alles vergessen? Das hättet ihr doch eigentlich wissen müssen. Und dann wendet ihr euch von Gott ab. Eigentlich ist doch klar, was dann passiert, dass Gott sich das nicht gefallen lässt. Aber so einfach ist das nicht. Wenn wir so urteilen, dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ja, wie hätten wir gehandelt, wären wir damals dabei gewesen? Hätten wir den Mut aufgebracht, uns dagegen zu stellen, nicht mitzumachen? Wir brauchen eigentlich gar nicht so weit in unserer Geschichte zurückzublättern, um zu erkennen, dass es sehr wohl möglich ist, dass ein frommes Volk in relativ kurzer Zeit sich von Gott abwenden kann und einem gottlosen Diktator zujubeln kann. Wohin das führte, das wissen wir. Wie aber ist es überhaupt möglich, dass ein Volk so schnell die Hoffnung auf den wahren Gott über Bord werfen konnte? Was war die Hoffnung des Volkes Israel? Sie hofften auf Gott, ihren Befreier, der sie aus Ägypten herausgeholt hat aus der Gefangenschaft. Und sie hofften auf Mose, ihren religiösen Führer. Doch sowohl von dem einen als auch von dem anderen haben sie schon längere Zeit nichts mehr gehört. Kein Lebenszeichen mehr. Mose war vor Wochen auf den Berg Sinai gestiegen, um mit dem Herrn, mit Gott zu reden. Und nun, nach langer Zeit, stellten sich einige die Frage, ja, was ist nun eigentlich mit Mose? Warum kommt er nicht zurück? Ja, wie lange lässt er noch auf sich warten? Und überhaupt, hat er eigentlich noch genug zu essen bei sich? Oder ist er vielleicht wilden Tieren begegnet, die ihn zerrissen haben? Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ersten die Hoffnung aufgeben, dass Mose überhaupt zurückkommt. Es war ja auch keine kurze Zeit. 40 Tage, so wird uns berichtet, fast 6 Wochen blieb Mose auf dem Berg. Im vergangenen Jahr im Herbst startete ein Milliardär, der Abenteurer Steve Fossett, zu einem Routineflug in die Wüste Nevada. Fossett war selbst ein Überlebenskünstler, hatte mit einem Heißluftballon die ganze Erde umrundet. Und nun war er zu einem kurzen Flug gestartet. Nach dem Frühstück wollte zum Mittagessen wieder zu Hause sein, aber er kam nicht zurück. Es wurden Suchaktionen eingeleitet, aber die blieben erfolglos. Von Fossett gab es keine Spur, bis heute nicht. Und nach 5 Monaten wurde er für tot erklärt. In unserer Geschichte waren es zwar nur 40 Tage, aber auch das ist für die Wartenden eine sehr lange Zeit. Und der Gedanke, ihm könnte etwas zugestoßen sein, ist gar nicht so abwegig. Und einfach wie bei Fosset einen Suchtrupp losschicken, das ging nicht. Denn es war den Israeliten verboten, auf den Berg zu steigen. Aber sie schrieben nicht nur Mose ab, sondern sie schrieben auch ihren Gott ab. Sie glaubten nicht mehr daran, dass ihr Gott wiederkommt, lebt. Und nur so kann man sich eigentlich erklären, dass sie sich einen Ersatzgott schaffen wollten. Und das frei nach dem Motto, schaff dir einen Gott, so wie er dir gefällt. Ausgerechnet Aaron, der während Moses Abwesenheit die Führung im Volk Israel übernommen hatte, der schuf diesen Ersatzgott. Und dieser Gott, ein gegossenes Kalb, der hatte aus der Sicht der Israeliten durchaus angenehme Seiten. Er war sichtbar, ein Gott zum Anfassen und nicht wie unser Gott, den wir nicht sehen können und durchaus auch manchmal das bedauern, dass das so ist. Der Gott damals war aus purem Gold gefertigt, also ein wertvolles, ansehnliches Schmuckstück, damit konnte man sich sehen lassen. Goldene Kälber gab es übrigens nicht nur im Volk Israel. Sie wurden von vielen Völkern verehrt und galten als Symbol der Manneskraft. Ja, man konnte diesen Gott auch anbeten, konnte um ihn tanzen und wenn man keine Lust mehr dazu hatte, konnte man einfach weggehen und, wie es hier steht, seine Lust treiben. Ja, und dabei brauchte man auch keine Angst zu haben, dass dieser Gott einen ständig bewachte oder einem ins Gewissen redete. Und so endete auch dieser als ein Betungsfest geplante Tag mit einer wilden Party. Aber dieser Gott war tot. Nur ein Klumpen Gold, glänzend, aber tot. Ja, und wie dieser Gott vor dem Volk herziehen sollte, das weiß ich auch nicht. Ich denke, dass einige aus dem Volk diesen Gott hätten durch die Wüste schieben müssen. Was aber war es eigentlich, das den Zorn Gottes hervorgerufen hatte? Er sagt im Vers 8, das Volk Israel ist schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihm geboten habe. Hatte Gott etwa schon früher gesagt, was das Volk zu unterlassen hatte? Ja, das hatte er. Nur wenige Wochen vorher redete Gott zu seinem Volk am Fuße des Berges Sinai, nachzulesen in 2. Mose 20, Vers 22, 23. Ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe, darum sollt ihr euch keine anderen Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch machen. Das ist eine eindeutige Anweisung an das Volk, sie aber haben es trotzdem getan und mussten deshalb mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn ich mich heute in unserem Land umblicke, in unserer Gesellschaft, dann sehe ich keine goldenen Kälber mehr. Aber trotzdem bleibt die Frage, was beten wir an? Was steht auf unserem Altar? Es gibt eine Grafik, vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen. Sie heißt Altar des Mammon. Dort ist ein Mann auf dem Boden liegend dargestellt vor einem Altar, die Hände zum Gebet erhoben, aber auf dem Altar ist kein Kreuz zu sehen, keine Bibel, stattdessen ein Mercedes-Stern, eine Fußballfahne, ein Fernseher. Sicherlich kann man das ergänzen, aber vielleicht kann sich jeder selber mal die Frage stellen, was steht im Mittelpunkt meines Lebens? Was steht auf meinem Altar, was bete ich an? Aber eins können wir aus dieser Geschichte lernen, das Volk, das sich von Gott abwendet, das läuft ins Verderben. In unserer Geschichte folgt die Strafe auf dem Fuß. Gott ist willens, sein Volk zu vertilgen. Wir haben vorhin in den Anbetungsliedern gehört, dass wir einen wundervollen Gott haben. Was für einen Gott erleben wir hier? Wie würden wir ihn beschreiben? Vielleicht grausam, unnachgiebig, hart, konsequent, gerecht? Wie passt diese Szene in unsere Vorstellung vom liebenden Gott? Ich möchte Gott so gerne verstehen, möchte begreifen, wie er ist. Oh, diese Bibelstelle macht mir das nicht gerade leicht. Warum ist Gott hier so grausam? Schon bei der Sintflut vernichtete er bis auf ganz wenige Ausnahmen die gesamte Menschheit. Die Antwort auf diese Frage ist ernüchternd. Ungehorsam gegenüber Gott ist nicht vereinbar mit der Nähe Gottes. Gott verwirft Menschen, die sich von ihm abwenden. Das ist sehr hart, aber das entspricht Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit. Der Sünde Sold ist der Tod, so steht es auch im Neuen Testament im Römerbrief geschrieben. Und eine Katastrophe, ähnlich der Sintflut, schien für das Volk unabwendbar. Doch die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung. Und Auslöser für diese Wendung war das Gebet eines Mannes. Und ich setze den Bibeltext einfach mal fort. 2. Mose 32 ab Vers 11. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und verzilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute dem Herrn das Unheil, das es seinem Volk zugedacht hatte. 40 Tage lang war Mose bei Gott. Ich wüsste zu gerne, was die beiden sich in der Zeit alles zu erzählen hatten. Die formalen Dinge, die Gebote, die Ordnungen sind uns überliefert, vielmehr aber leider nicht. Und es muss nach dieser intensiven Zeit der Gemeinschaft mit Gott für Mose wie ein Stich ins Herz gewesen sein, als Gott ihm mitteilte, dass er sein Volk vernichten wollte. Und als ob das nicht genug wäre, Gott bittet Mose auch noch: Lass mich meinen Zorn ausführen. Und wie reagiert Mose drauf? Er stellt sich Gottes Zorn entgegen. Das klingt unglaublich. Ist nicht alles schon beschlossene Sache? Die Lage für das Volk aussichtslos? Macht ein Gebet hier überhaupt noch Sinn? Eigentlich wäre Mose doch aus dem Schneider. Er bliebe von dem Zorn Gottes ausgeschlossen und hatte auch noch die Zusage, selbst zum Urvater eines neuen großen Volkes zu werden. Die Geschichte Noahs scheint sich zu wiederholen. Doch Mose verzichtet auf dieses Privileg. Im Gegenteil, er nimmt all seinen Mut zusammen und fleht Gott an: Tu das nicht! Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Ist das nicht stark? Mose redet Gott ins Gewissen, unglaublich, aber wahr. Dabei führt er schlagkräftige Argumente ins Feld. Er erinnert Gott an seine Verheißungen. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Und er konfrontiert Gott mit den Konsequenzen seines Zorns. Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über das Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Und das, was man im Stillen beim Lesen dieser Geschichte erhofft, das tritt tatsächlich ein. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Gott lässt mit sich reden. Das ist die vielleicht wichtigste Botschaft dieses Bibeltextes. Gott möchte uns nicht irgendeine Doktrin aufdrücken. Nein, er will mit uns ins Gespräch kommen. Moses Fürsprache für sein Volk, sein Gebet, stimmte Gott um. Und dabei hatte Mose gar keine Zeit, sich die Worte erst großartig zurechtzulegen. Nein, die Zeit, die eilte. Und Mose schrie seine Not zu Gott. Er flehte ihn an. Er wurde zum Anwalt, zum Fürsprecher seines Volkes. Einige Jahrhunderte später stellte sich wieder ein Mensch Gottes Zorn in den Weg. Aber diesmal war es der Sohn Gottes selbst, Jesus. Er nahm das auf sich, was aus Gottes Sicht die gerechte Strafe für die Sünde, die Abkehr von Gott ist, den Tod. Obwohl er sich nie von Gott abgekehrt hatte. Dieser Anblick, sein eigener Sohn, hingerichtet am Kreuz, der war für Gott unerträglich. Und so müssen wir es annehmen, dass sich Gott abgewandt hat. Denn Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betet zu Gott. Und weiter noch betet Jesus zu Gott und ruft, Vater, vergib den Menschen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus flehte zu Gott und ließ Gott die Strafe gereuen, die er den Menschen zugedacht hatte. Es bleibt dabei, der Sündesold ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus. Denn wir haben diesen Fürsprecher vor Gott. Wir haben Jesus, seinen eigenen Sohn. Er ist damals nicht zum Selbstzweck gestorben und von Gott wieder aufgeweckt worden. Nein, er hat es auch für dich getan. Für jeden einzelnen Menschen, nicht nur für jeden von uns hier in dem Raum. Nein, auch für eure Angehörigen, für eure Ehemänner, eure Frauen, Kinder, Eltern, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen. Er ist für jeden Menschen gestorben. Und er will dein Fürsprecher bei Gott sein. Nimm ihn in Anspruch. Nimm dieses Versöhnungsangebot Gottes an. Er reicht dir die Hand. Schlag ein, ganz egal, was du auf dem Kerbholz hast. Ein Gebet in einer ausweglosen Situation rührt Gottes Herz an. Das war damals so, aber das ist auch heute noch so. In meiner früheren Heimat im Erzgebirge gibt es ein Dorf und dort gibt es eine kleine Gemeinde, eine landeskirchliche Gemeinschaft, und die hatte einmal einen sehr lebendigen Jugendkreis. Aber mit der Zeit kamen immer weniger Jugendliche in den Jugendkreis und schließlich blieb nur noch ein Mädchen, das sich mit dem Jugendleiter traf. Und der Jugendleiter nahm sich eines Tages ein Herz und sagte zu dem Mädchen, du, ich weiß ja, du bist ein gläubiges Mädchen und ich weiß auch, dass du weiterhin in den Gottesdienst gehst und deinen Glauben hast, aber ich glaube, den Jugendkreis, den sollten wir langsam aufgeben. Es kommt ja eh keiner mehr. Das Mädchen antwortete ihm und der Jugendleiter war ziemlich überrascht davon. Er sagte, du, also wenn wir uns schon nicht zur Jugendstunde treffen, dann lass uns wenigstens treffen zu der Zeit, um zu beten, um für einen Jugendkreis zu beten. Und der Leiter war erstmal perplex, aber er willigte ein und so trafen sich die beiden von nun an jede Woche zum Gebet. Und das wochenlang, monatelang, jahrelang. Manch einer mal gedacht haben, ja, es ist überhaupt sinnvoll, was die beiden machen. Aber dann, nach 7 Jahren, geschah etwas. Da ließ sich ein Jugendlicher in den Jugendkreis einladen. Und zu dritt starteten sie wieder den Jugendkreis. Und nicht lange danach kamen weitere Jugendliche dazu. Und ich habe diesen Jugendkreis kennengelernt. Anfang der 80er Jahre war er auf 15 Jugendliche angewachsen. War sehr schön. Und ich frage mich natürlich, was gewesen wäre, wenn die beiden nicht gebetet hätten. Möglicherweise hätte es nie wieder einen Jugendkreis in dem Dorf gegeben. Gebete trotz auswegloser Situation. So können Menschen vor Gott kommen, die Hoffnung in sich tragen. Zusammenfassend möchte ich 5 wichtige Punkte nennen. Erstens, eine Abkehr von Gott führt zu Verderben und Tod. Zweitens, Gott erwartet viel Geduld von uns. Das fällt uns auch in unserer heutigen Zeit manchmal sehr schwer. Drittens, bete, solange noch nicht alles verloren ist. Viertens, hoffe weiter, auch wenn die Situation ausweglos scheint. Fünftens, glaube fest daran, dass der gerechte Gott gnädig sein kann. Unser Bibelabschnitt kann einem Angst machen, aber das Gebet von Mose und die Reaktion von Gott machen Mut. Mut zu beten. Zu beten trotz aller Ausweglosigkeit. Beten ist nie sinnlos. Beter sind Hoffnungsträger. Sie beten auch dann, wenn Gott lange Zeit nicht zu spüren ist. Diese Welt, aber auch deine Stadt, deine Arbeitsstelle, deine Schule und auch unsere Gemeinde braucht solche Hoffnungsträger, die nicht müde werden zu beten. Dieser Sonntag Rogate will Mut machen. Mut zur Hoffnung, Mut zum Gebet. Amen.